Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Damit es auch ja kein Zurück gibt, werden die Kernkraftwerke zerstört. Kernfusion dagegen ist willkommen. In diese Energieform will Deutschland ganz groß einsteigen. Anfang Oktober hat das Bundeskabinett dazu einen Aktionsplan auf den Weg gebracht. Der sieht vor, bis 2029 mehr als 2 Milliarden Euro in die Fusionsforschung zu investieren. Ziel ist, dass der erste Kernfusionsreaktor der Welt in Deutschland entsteht. Was ist nun diese Fusionsenergie? Wie unterscheidet sie sich von der herkömmlichen Kernenergie? Und wie lang ist der Weg, bis mittels Kernfusion dauerhaft preiswerte und saubere Energie gewonnen werden kann? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Christian Linzmeier. Er leitet am Forschungszentrum Jülich die Fusionsforschung. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Professor Linzmeier, wie funktioniert die Kernfusion und was ist der Unterschied zur Kernspaltung?
Die Kernfusion funktioniert so, dass man zwei sehr leichte Elemente, Wasserstoff zum Beispiel, miteinander verschmilzt und dabei ein immer noch leichtes Heliumteilchen und ein Neutron entstehen. Bei der Kernspaltung geht man den umgekehrten Weg und spaltet ein sehr schweres Atom, Uran zum Beispiel, und endet bei mittelschweren Teilchen wie Eisen. Und jeweils, wenn man diese Reaktion macht, wird sehr viel Energie frei in Form von Wärme, die wir dann nutzen können. Diese Wärme kommt erst zustande, wenn man zum Beispiel dann die Produkte abbremst. Aber das ist letztlich die Energie, die aus dieser Kernreaktion, entweder der Fusion oder der Kernspaltung, freigesetzt wird.
Deutschland hat sich ja eigentlich rigoros von der Atomkraft in Form der Kernspaltung abgewendet. Wie kommt es, dass die Kernfusion aber offenbar weiter gewollt ist?
Die Kernfusion war nie betroffen von diesen Diskussionen um die Kernspaltung. Wir haben also in den letzten Jahrzehnten sehr gute Forschung machen können in Deutschland und auch sehr intensiv. Es kommt letztlich daher, dass bei der Kernspaltung eine ganze Reihe von langlebigen, sehr langlebigen Radioisotopen, also radioaktiven Elementen entstehen, die dann letztlich irgendwo gelagert werden müssen, damit sie sozusagen nicht in der Umwelt irgendwas anrichten. Das kann man machen, aber das ist in Deutschland nicht mehr gewünscht. Bei der Kernfusion entsteht ein Alpha-Teilchen, ein Heliumkern und ein Neutron. Und wenn wir jetzt beim Bau unseres Reaktors die Materialien für die Wand und für alle Teile, die man eben aus denen man diesen Reaktor baut, geschickt wählen, dann kriegen wir auch zwar Aktivierung durch die Neutronen, also auch radioaktive Elemente, aber durch geschickte Wahl der Baustoffe sind die nicht so langlebig, sondern vielleicht haben eine Halbwertszeit von nur ein paar Jahrzehnten, sodass wir 100, 200, 300 Jahre die Materialien dann nach dem Abbau eines Kraftwerks lagern müssen und dann kann man sie wieder sozusagen in den Produktionsprozess zurückführen, weil die Radioaktivität abgeklungen ist. Das ist der wesentliche Vorteil. Es entstehen keine langlebigen, 100.000 Jahre lang strahlenden Produkte.
Die Kernfusion wird oft als quasi Nachahmung der Sonne beschrieben. Wenn man also auf der Erde das machen will, was auf der Sonne geschieht, ist denn das realistisch? Also welche technischen Hürden müssen da noch überwunden werden?
Also realistisch ist es auf jeden Fall. Man kennt schon seit vielen Jahrzehnten die Reaktionsraten für Fusionsreaktionen. Das ist sozusagen nicht mehr die Physik, die wir untersuchen. Wir untersuchen tatsächlich die Physik, wie man diese Fusionsreaktion realisieren kann. Die Sonne macht es, indem es in der Mitte der Sonne sehr heiß, aber vor allem sehr dicht ist. Also ein sehr hoher Druck vorherrscht und dieser Druck presst die Wasserstoffteilchen in der Sonne zusammen und zwar so nah, dass sie miteinander reagieren. Es ist tatsächlich bei der Reaktion, der Fusionsreaktion in der Sonne nicht sehr effizient, aber nachdem die Sonne sehr groß und damit sehr viel Masse da ist, um Fusionsreaktionen zu machen und sehr viel Volumen, reicht es aus und wir leben ja auf der Erde von der Energie aus der Sonne. Auf der Erde müssen wir eine andere Fusionsreaktion, nämlich die schweren Varianten des Wasserstoffs, die heißen Deuterium und Tritium, diese beiden schweren Wasserstoffteilchen miteinander fusionieren und das macht man, indem man sie sehr heiß macht, also das Wasserstoffgas aufheizt, bis es ein Plasma ist, ein leuchtendes Gas. Und dann kann man dieses Plasma von der Wand weghalten und isolieren, sodass es nicht abkühlt durch den Wandkontakt und die Wand auch nicht beschädigt. Und das kann man machen durch Magnetfelder. Und damit kann man dieses Plasma sozusagen so lange genug einschließen und heiß halten, damit genügend solche Fusionsreaktionen entstehen und sozusagen ausreichend Energie in Form der Geschwindigkeit in den Produkten entsteht.
Damit die Kernfusion überhaupt in Gang kommen kann, braucht es Temperaturen von über 100 Millionen Grad. Die muss man ja erstmal erreichen. Das ist sicher auch teuer. Ist die Energieausbeute am Ende, wenn die Fusion funktionieren sollte, dann so groß, dass sich das trotzdem lohnt?
Ja, ganz klar. Also das kann man ganz klar bejahen. Die Energieausbeute ist sehr groß, weil einfach bei dieser Reaktion so viel Energie frei wird, ganz grob etwa 10 Millionen Mal mehr Energie frei wird, als wenn ich die gleiche Menge Kohle verbrennen würde, ne, gleiche Masse. Und dadurch lohnt sich das auf jeden Fall. Bei der Anlage, die die Welt momentan in Cadarache baut, ITER, das ja immer noch ein Experiment ist, soll allein in diesem Experiment durch den Betrieb etwa 10-mal mehr Energie entstehen, als man für den Betrieb aufwenden muss.
Sie erwähnen das Fusionsprojekt ITER in Frankreich. Das hat ja schon Milliarden verschlungen. Was wird dort genau gemacht und wie weit ist man da gekommen?
ITER ist nicht nur ein Fusionsreaktorexperiment, sondern ITER ist vor allem auch ein sozialwissenschaftliches Experiment, möchte ich mal sagen. Nämlich die halbe Menschheit nimmt teil an diesem ITER-Projekt. Und das macht es natürlich nicht besonders einfach, das zu koordinieren. Das ist ein Grund, warum ITER nicht besonders schnell ist. Das würde man sicher, wenn man jetzt schneller vorangehen will, anders organisieren.
Welche Länder sind da alle beteiligt?
Also ist die EU dabei, USA, China, Indien, Südkorea, Japan und Russland. Das sind die ITER-Partner.
Und was wird jetzt dort gemacht?
Also ITER ist für uns alle der nächste Schritt, nämlich zum ersten Mal tatsächlich auf diesem magnetischen Einschlussweg ein brennendes Plasma zu erzeugen, das mehr Energie erzeugt, als man aufwendet, um das Plasma aufzuheizen und zusammenzuhalten. Und dazu muss die Anlage groß genug sein. Und dazu muss man vor allem, und das ist der zweite Grund, warum ITER deutliche Verzögerungen hat, neben dem, was ich schon erwähnt habe. ITER ist eben zum ersten Mal eine Anlage, bei der mit magnetischem Plasmaeinschluss eine Fusionsreaktion dauerhaft, also im Bereich Minuten oder sogar vielleicht 20 Minuten, aufrechterhalten werden kann. Und dazu muss man die Technologien, die man zwar kennt, aber in dieser Größenordnung noch nicht realisiert hat, also Magnetspulen, Heizmethoden, Kühlmethoden, das gesamte Zusammenspiel dieser verschiedenen Technologien eben zum ersten Mal zusammenbringen. Und da ist sozusagen der große Wert von ITER, auch jetzt, wo wir ITER ja noch nicht fertig gebaut haben, haben wir schon so viel gelernt, dass wir wissen, wie wir ein nächstes Kraftwerk oder ein Prototypkraftwerk allein von der technologischen Seite bauen können und worauf wir achten müssen. Und allein dieses Know-how im Bereich der Technologie war es schon wert, ITER überhaupt so weit zu bringen.
Welche Materialien sind das, die über 100 Millionen Grad aushalten und wo bekommt man die her?
Es gibt kein Material, das so eine hohe Temperatur aushält. Und aus diesem Grund müssen wir das Plasma, das wir so hoch heizen müssen, damit genügend Reaktionen stattfinden, tatsächlich eben von der Wand wegdrücken mit Hilfe von Magnetfeldern. Man braucht trotzdem Materialien, die dieser Teilchenbelastung und dieser Energie und Wärme, Sie können es einfach als Wärmebelastung der Wand ansehen, aushalten. Da gibt es Materialien, die sehr erosionsbeständig sind, zum Beispiel Wolfram ist eins unserer Lieblingselemente. Wir in Jülich arbeiten speziell daran, neue Materialien, also jetzt nicht einfach reines Wolfram, sondern zum Beispiel Wolfram-Legierungen, sowas ähnliches wie eine Art Edelstahl für Wolfram, der also nicht so stark oxidiert, herzustellen oder Materialien wie Komposite, also faserverstärkte Werkstoffe aus Wolfram. Das ist eins der Themen, an dem wir in Jülich speziell arbeiten. Innerhalb Deutschlands ist es unsere Aufgabe in der Fusionsforschung.
Deutschland will die Fusionstechnologie nun nicht nur fördern, sondern sich praktisch an die Weltspitze der Entwicklung setzen. In Deutschland soll der erste Kernfusionsreaktor entstehen. Wie realistisch ist das?
Also der erste Kernfusionsreaktor, der tatsächlich Strom liefert, der erste Kernfusionsreaktor, der vielleicht tatsächlich Fusion in einem ausreichenden Maße erzeugt, wird wahrscheinlich eher in China stehen. Ob dieser Reaktor dann wirtschaftlich betrieben werden kann, ist eine andere Frage. Das ist eigentlich das deutsche Ziel und die deutsche Herausforderung. Deutschland ist dafür tatsächlich sehr gut gerüstet. Wir betreiben seit Jahrzehnten Fusionsforschung in Deutschland, in den drei Zentren des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, im Karlsruhe-Institut für Technologie und eben am Forschungszentrum Jülich. Und diese Fusionsforschung ist in der Größenordnung etwa 40% der europäischen Fusionsforschung. Das heißt, mit unseren Fusionsforschungszentren decken wir in Deutschland praktisch das gesamte Gebiet von Plasmaphysik und Technologie ab, um einen Fusionsreaktor zu bauen. Und deswegen, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist durchaus in der Lage, ein Konzept und eine Roadmap zu einem Fusionsreaktor aufzustellen und auch umzusetzen.
Und reicht die jetzt beschlossene Förderung durch Bundesmittel dafür aus?
Da muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen Fusionsforschung, die ja auch mit dem Bau eines Reaktors nicht beendet ist. Wir bauen ja zum ersten Mal einen Reaktor und es wird erstmal ein Prototyp sein. Also die Fusionsforschung, wie gesagt, ist auch in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gut vorangekommen. Was jetzt zusätzlich kommt, sind tatsächlich Mittel, um dieses Know-how, das wir in der Fusionsforschung angesammelt haben, jetzt mit der Industrie zu teilen, mit Firmen zu teilen. Es gibt in Deutschland ja auch jetzt schon einige neu gegründete Firmen, die sich die Fusionsforschung ins Programm geschrieben haben, aber eben auch Firmen, die ganz etabliert sind im Bereich des Kraftwerksbaus. Und das ist der zweite Teil der Mittel, die der Bund jetzt beschlossen hat. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, ein Fusionsreaktor ist eine große Anlage, der dauert etwa 15 bis 20 Jahre, bis er überhaupt gebaut ist. Es ist einfach ganz viel Beton und ganz viel Technologie, die man da sozusagen auf die Beine stellen muss. Zumindest für den Prototyp wird es nicht viel schneller gehen, auch wenn es manche versprechen. Der zweite Punkt ist, dass das Geld, das dafür notwendig ist, in der Größenordnung, sage ich mal, zwischen 15 und 20 Milliarden liegen wird. Das heißt, das, was jetzt gerade beschlossen wurde, ist sicher der Einstieg in den Bau eines solchen Kraftwerks, aber es ist noch nicht die ganze Rechnung sozusagen.
Wo könnte dieser Fusionsreaktor entstehen in Deutschland?
Da gibt es verschiedene Kriterien. Zum Beispiel die Firma Gauss Fusion macht zusammen mit der TU München eine Studie, die jetzt Ende des Jahres Ergebnisse liefern soll, welche Standorte günstig sind. Da kann man verschiedene Aspekte betrachten. Platz, Netzversorgung, andere Betriebe, die da sind. Da will ich jetzt der Studie nicht vorgreifen. Also das ist letztlich eine Entscheidung, die man mit verschiedenen Kriterien treffen kann. Man kann zum Beispiel an einen Standort gehen, an dem es schon zum Beispiel ein Kernkraftwerk gab. Oder man kann an einen Standort gehen, wie in Bayern, in der Nähe von Landshut, nur als Beispiel. Oder man kann an einen Standort gehen, wie in Nordrhein-Westfalen, wo die Braunkohleregion eine sehr gute Stromnetzanbindung hat und eine sehr gute Infrastruktur in der Technologie, wo man sozusagen diese Vorteile nutzt. Aber letztlich muss man das einfach nüchtern abwägen durch so eine Studie. Aber da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten.
Wie sicher ist die Technik? Also kann ein Fusionsreaktor auch explodieren und welche Folgen hätte das?
Ja, da ist ein weiterer großer Unterschied zwischen der Kernspaltung und der Kernfusion. Die Kernspaltung beruht ja auf einer Kettenreaktion. Die Kernfusion hingegen braucht sehr extreme Bedingungen. Sie hatten es ja schon angesprochen, 100 oder 150 Millionen Grad im Zentrum des Plasmas, damit die Fusionsreaktion überhaupt abläuft. Und es ist keine Kettenreaktion. Das heißt, wenn die Bedingungen dafür, nämlich zum Beispiel diese hohen Temperaturen, oder die gute Isolierung des Plasmas, wenn die abreißen, wenn die wegfallen durch einen, sagen wir mal, Störfall oder durch Stromausfall, jetzt mal ganz platt gesagt, dann würde die Reaktion sofort zum Erliegen kommen. Das heißt, es gibt keine Gefahr eines Durchgehens eines Fusionsreaktors. Also der Fusionsreaktor ist natürlich eine großtechnische Anlage, bei der was kaputt gehen kann. Aber der Fall, dass man einen ganzen Landstrich damit sozusagen im Falle eines Störfalls unbewohnbar macht, das kann man sich bei der Fusion nicht vorstellen.
Nun senden wir ja hier beim Kontrafunk für drei Länder. Wie sieht es denn in Österreich und der Schweiz aus? Also welche Rolle spielt die Fusionsforschung dort?
Also es gibt in Europa das Konsortium Eurofusion, das Euratom-Mittel sozusagen für die Fusionsforschung europäische Mittel verteilt und koordiniert. Und beide Länder, Österreich, aber auch die Schweiz, obwohl sie nicht Mitglied der EU ist, ist Mitglied des Eurofusionskonsortiums und damit eingebunden in die europäische Fusionsforschung. Also in beiden Ländern wird an der Fusion geforscht. In der Schweiz sogar mit einem eigenen Großexperiment in Lausanne an der EPFL. Also beide Länder sind in der Fusionsforschung vollkommen integriert in Europa.
Über die Technologie der Kernfusion, die in Deutschland jetzt noch stärker gefördert wird, habe ich mit Professor Christian Linzmeier gesprochen. Er leitet am Forschungszentrum Jülich die Fusionsforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.